Ich habe in der vergangenen Woche mich mit jemandem getroffen, ein Gespräch geführt. Das hat mich nochmal sehr ins Nachdenken gebracht. Ganz zentral in diesem Gespräch kamen wir immer wieder darauf, wie wichtig es ist, dass Christen sich an das Wort Gottes halten, an die Bibel halten. Wir haben uns über die Gefahr unterhalten, die es bedeutet, dass wir oder die wir bemerken in manchen christlichen Kreisen, das Wort Gottes zu relativieren oder uns zurechtzureden an manchen Stellen. Es war nicht so einfach. Ich fand das Gespräch sehr herausfordernd, auch gedanklich für mich selber und auch in dem Gespräch und in der Diskussion. Denn Wort Gottes ist auf der einen Seite in vielen Dingen sehr, sehr klar. Und auf der anderen Seite lesen wir es jeder mit einem unterschiedlichen oder hören wir es jeder auch mit einem unterschiedlichen Ohr. Weil wir aus verschiedenen Hintergründen kommen, verschiedene Sachen erlebt haben, unterschiedlich uns auch schon das Wort Gottes präsentiert worden ist. Und darum hören wir das sehr unterschiedlich. Das mal so ganz kurz ein bisschen als Einleitung. Ich bin in diesem Zuge heute mal nicht mit Petrus unterwegs, sondern wir stoßen in diesem Rahmen mal auf die Pharisäer. Vielleicht schon mal ganz kurz vorweggenommen, die Pharisäer, und meistens werden sie in einem Atemzug genannt mit zwei anderen Gruppierungen, nämlich den Sadduzäern und den Schriftgelehrten. Das waren diejenigen, die Wort Gottes gut kannten, viel gelernt haben und vorrangig damit beschäftigt waren, wie wendet man das Gebot Gottes, also die Regeln und Richtlinien aus dem Alten Testament, die Gott über Mose offenbart hat, wie wendet man die im Alltagsleben an? Da haben sie sich, war ja nicht dabei, aber es fühlt sich immer an, als hätten sie sich damit rund um die Uhr beschäftigt. Sowohl zu gucken, wie wendet man das an und auch Diskussionen darüber zu führen. Bis heute ist das rabbinische Tradition im orthodoxen Judentum, dass über das Gesetz diskutiert wird. Es gibt Schriften wie zum Beispiel die Mishnah, den Talmud, verschiedene Schriften aus dem aus der jüdischen Theologie, wo man lesen kann, Rabbi so, das haben sie einen Text, und dann sagt Rabbi so und so sagt dazu Folgendes, und dann erklären sie, was dieser Rabbi sagt, und dann kommt als nächstes der andere Rabbi mit anderem Namen, sagt dazu so und so. Und dann haben sie die verschiedenen Auslegungen und Interpretationen dazu, die sie so nebeneinander stellen. Ist manchmal ganz interessant zu lesen, manchmal auch sehr anstrengend, wenn man da mal reinguckt. Teilweise unterscheiden die sich auch nur in Details. Und von der Tendenz her erleben wir es so, dass die Pharisäer, Sadduzäer und Schriftgelehrten in den Evangelien, wo sie ja auftauchen, es ist übrigens, sind diese Gruppierungen entstanden im Exil, im babylonischen Exil in der Folge danach, also so schätzungsweise zwischen 400, 500 vor Christus bis in diese Zeit hinein, eben wo wir dann von ihnen lesen. Zum Teil haben sie sich in großen Stücken damit beschäftigt, wie sich das Gebot Gottes überhaupt umsetzen lässt, wo sie ja keinen Tempel mehr hatten. Der Tempel in Jerusalem war zerstört, sie sind ins Exil verschleppt worden, mussten ja irgendwie einen Weg und eine Lösung finden, damit umzugehen. Und das ist nicht so einfach, weil gerade das ganze Opferritual, was mit Sünde, Vergebung, Gerechtigkeit vor Gott zu tun hat, einfach nicht mehr machbar war. Und sie haben sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt, weil es ihnen einfach wichtig war. so sehr diese Gruppierungen in den Evangelien, ich suche nach einem passenden Wort, kritisiert werden, muss man auch bedenken und sehen, sie haben auch eine Stärke. Denn der Ursprung ihres Handelns und Denkens war, herauszufinden, wie können wir mit unserem Leben Gott gefallen. Das war der Ansatzpunkt. Und das darf man auch nicht aus dem Blick verlieren in dieser ganzen Geschichte. Wie können wir mit unserem Leben Gott gefallen? Und das war natürlich alttestamentlich daran geknüpft, die Gebote Gottes zu halten. Und manche davon sind relativ einfach und andere sind eben nicht so leicht festzustellen und festzulegen. Eins von den Dingen, auf die wir in den Evangelien stoßen, ist zum Beispiel das Gebot des Sabbats als Ruhetag, an dem keine Arbeit getan werden soll. Nun kann man ja sich fragen, was ist denn Arbeit und wo fängt das an und wo hört das auf? Und da haben diese Leute sich sehr konkrete Gedanken drüber gemacht, bis dahin, dass sie festgelegt haben, wie viele Schritte am Tag noch als Spaziergang gelten und ab dem wievielten Schritt es als Arbeit zählt. Ja? Das erscheint uns vielleicht ein bisschen kleinkariert, aber wenn man die Frage danach stellt, ich möchte Gottes Gebot erfüllen und vielleicht sogar ich muss Gottes Gebot erfüllen, damit ich vor ihm bestehen kann, fängt das Ganze an, Sinn zu machen, auch wenn es nachher in dem Detail irgendwie auch wieder ein Stück albern wird, übertrieben wird. Aber das war der Ursprung und der Gedanke daran. Wir haben ja als Christen den neuen Bund, den Gott etabliert hat. Das heißt, unsere Gerechtigkeit vor Gott, damit wir überhaupt mit ihm in Beziehung treten können. Unsere Gerechtigkeit vor Gott kommt ja nicht mehr daraus, dass wir das Gesetz erfüllen, also die ganzen Gebote und Regeln halten, sondern daraus, dass wir sie nicht halten, dass es uns nicht gelingt und dafür, dass wir versucht haben, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen, statt es in Gottes Hand zu geben. Dafür ist Jesus Christus ja am Kreuz gestorben, damit genau diese Schuld beglichen werden kann. Das heißt, wir leben aus Gnade. Nur deshalb sind wir mit Gott versöhnt, weil er uns genau diese Schuld, die wir ja immer wieder auf uns laden und in der Vergangenheit auf uns geladen haben, weil er uns die vergibt, weil er dafür bezahlt hat und wir dann die Last nicht mehr tragen brauchen. An der Stelle lese ich einmal den Bibeltext, wo dann die Pharisäer auch das erste Mal von Jesus erwähnt werden. Matthäus 5, Vers 17 bis 20. Zitat von Jesus: Denkt nicht, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, ihre Forderungen abzuschaffen, sondern um sie zu erfüllen. Denn ich versichere euch, solange Himmel und Erde bestehen, wird auch nicht ein Punkt oder Strich vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Wer auch nur eins von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen in diesem Sinn lehrt, der gilt in dem Reich, das der Himmel regiert, als der Geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der wird in diesem Reich hochgeachtet sein. Ich sage euch, wenn ihr Gottes Willen nicht viel besser erfüllt als die Gesetzeslehrer und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht in das Reich kommen, das der Himmel regiert. Jesus macht hier sehr deutlich, dass das Gesetz nicht einfach abgeschafft wird, damit dass er kommt. Gnade löst das Gesetz nicht auf, sondern Gnade erfüllt die Bedingungen des Gesetzes oder die Konsequenzen, wie rum auch immer man das dann betrachten will. Wenn die Strafe für ein Vergehen 5 Jahre Gefängnis ist, um das mal bildlich darzustellen, dann geht Jesus für den Straftäter 5 Jahre ins Gefängnis und schafft nicht das Gesetz ab oder verändert die Strafe. Soweit verständlich? Das ist ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, das einmal zu verstehen, damit uns klar wird, wie wichtig Gott sein Gesetz ist und sein Gebot ist. Es ist nicht einfach so, dass er sagt, naja, jetzt gibt es ja Gnade und Vergebung, jetzt ist es nicht mehr so wichtig. Im Gegenteil, weil das Gesetz wichtig ist, brauchen wir Gnade und Vergebung. Denn wir schaffen es ja nicht, es zu erfüllen. Ich habe ein paar Aufforderungen aus dem Alten Testament rausgesucht, die das auch nochmal ganz zentral beleuchten. Da haben wir Aussagen wie, lass das Gesetz nicht von deinem Mund weichen. Oder du sollst deine Kinder lehren, und zwar jeden Tag, vom Aufstehen bis zum Schlafengehen sollst du sie dieses Gesetz lehren. Du sollst über das Gesetz nachdenken, Tag und Nacht. Aussagen wie, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, ein Licht auf meinem Weg, zeigt uns, wenn wir das nicht haben, ist es dunkel für unseren Weg. Wie gehen wir heute mit Gottes Gebot, Gottes Wort oder Gottes Gesetz um? Was bedeutet das für uns? Was sehen wir da drin oder wie begegnet es uns? Wer von euch ist, die meisten von euch haben Führerschein, oder? Sind Autofahrer? Wer von euch hat sich schon mal über eine Geschwindigkeitsbegrenzung geärgert? Warum muss man denn hier 70 fahren? Teures Foto. Aber geklaut. Ist natürlich schon ein bisschen schwieriger Vergleich, weil es vielleicht tatsächlich auch irgendwo davon Menschen aufgestellte Schilder gibt, die an manchen Punkten tatsächlich keinen Sinn machen. Und das ist dann der Unterschied zwischen dem menschlichen Gesetzgeber und Gott. Aber ohne Verkehrsregeln, bei der Anzahl Autos auf den Straßen und den Geschwindigkeiten, mit denen Leute durch die Gegend rasen, obwohl es schon Verkehrsschilder gibt, ist es gut, dass wir sie haben, die Verkehrsschilder und die Regeln, oder? Manche Gebote und manche Gesetze empfinden wir als unnötig, schwierig, einengend, vielleicht sogar als Druck. Und wir vergessen dabei, warum es sie gibt. Wir denken ja manchmal, wir sind so schlau, genau wie auch mit den Verkehrsschildern. Wir wissen genau, warum da kein 70-Schild hin braucht. Aber wir haben keine Ahnung, wie viele Unfälle es in den letzten Jahren an der Stelle gegeben hat, bevor das 70-Schild kam. Da haben wir ja gar nicht den Überblick drüber. Gott hat sich Gedanken darüber gemacht, welche Gebote er gibt und warum. und er gibt sie uns zu unserem Guten. Sie sollen uns dienen. Und mit diesem Ansatz macht es es hoffentlich auch einfacher, auch die Gebote zu befolgen, die uns vielleicht in dem Augenblick nicht so ganz einleuchten, warum sie denn gut für uns sein sollen. Es ist nicht ohne Grund, dass Gott sein Volk im Alten Testament und insbesondere, meistens richtet es sich in irgendeiner Form an Leiterschaft, aber nicht nur, über sein Gebot und sein Gesetz nachzudenken und sich damit auf den Weg zu machen und auch zu versuchen zu verstehen. Also es sind, für mich hat es zwei Seiten. Das eine ist zu versuchen zu verstehen, warum ist das Gebot gut für mich? Das hilft mir, es zu befolgen. Ich habe mir vorgenommen, es auch zu befolgen, wenn ich es nicht verstehe, weil ich Gott vertraue. Aber einfacher ist es, wenn ich auch verstanden habe, wozu es mir dient. Das ist der eine Teil von Nachdenken. Und der andere Teil von Nachdenken ist, wie wende ich denn nun dieses Gebot an in meinem Alltag und in den Situationen, damit es auch Sinn ergibt. Und auch da hilft es wieder, wenn ich verstanden habe, warum Gott es gegeben hat. Wenn es Gott darum geht, als Beispiel wieder, am Sabbat keine Arbeit zu tun, dann geht es natürlich um Erholung für unseren Körper und für unseren Geist. Wenn ich einen Bürojob habe und 6 Tage die Woche am Schreibtisch sitze, sind für mich am Wochenende ein paar Kilometer bestimmt keine Arbeit. Für den, der auf dem Bau arbeitet, ist es anstrengender für mich, weil ich kein Training habe, aber in dem Sinne, versteht ihr, ich brauche einen Ausgleich an Bewegung, damit ich Ruhe finde und mein Körper sich erholt. Das heißt, für mich als Büromensch gilt ein ganz anderer Maßstab als für den, der den ganzen Tag, 6 Tage die Woche körperlich arbeitet und dessen Körper sich erholen und regenerieren muss und vielleicht mal ein bisschen runterfahren und nur einen kleinen Spaziergang machen braucht. Deshalb war das mit den Pharisäern so schwierig. Die haben einfach gesagt, es ist für alle gleich. Ab 500 Schritte zählt es als Arbeit, ab dem 501. Bis dahin ist Erholung. Und deshalb müssen wir verstehen und entdecken und darüber nachdenken und damit unterwegs sein. Man hätte ja auch einfach sagen können, pass mal auf, es ist ganz einfach, du lernst das einmal auswendig, dann weißt du das und dann ist alles gut. Aber so funktioniert Gottes Gebot nicht, weil es ist nicht so starr und so detailliert für alle Dinge aufgeschrieben. Und ich denke auch ganz bewusst nicht. Jesus geht sogar so weit, dass er später sagt, der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Mit anderen Worten, alles das, was da an Regeln hineingesteckt wurde, soll dem Menschen dienen. Und es geht nicht darum, dass die Regeln dazu da sind, damit der Mensch daran geprüft wird, ob er sie alle erfüllt. Es soll den Menschen nicht einengen, sondern es soll ihm helfen und ihm dienen. Wenn Jesus hier an dieser Stelle sagt, das Gesetz ist gut und wichtig, dann soll es uns helfen und dienen, unseren Lebensalltag zu gestalten. Und das auf eine gute Art und Weise für uns als Einzelne und natürlich auch im Miteinander. Gestern haben ja Holger und Christine geheiratet und ihr werdet, wie alle Ehepaare vor euch, einiges an eurem Lebensstil ändern müssen. Einfach, schlicht und ergreifend, weil ihr jetzt zu zweit seid und nicht mehr alleine. Das heißt, andere Lebensumstände brauchen andere Regeln. Und so ist es eigentlich in allen Lebensbereichen. Es gibt kaum 0815 Standardsituationen, auf die man einfach die Schablone legen kann und sagen kann, so und das ist jetzt, deshalb müsst ihr das jetzt so und so machen und euch so und so verhalten. Die meisten Lebenssituationen sind so vielfältig, dass man das Wort Gottes und sein Gebot verstehen muss und darüber nachdenken muss, damit man es richtig und sinnvoll in Gottes Sinn anwenden kann. Und das ist eine der größten Herausforderungen, wenn wir mit Gottes Wort unterwegs sind. Es wäre natürlich viel einfacher, wenn einfach für alles drinstehen würde, so und so musst du es machen. fertig. Ja, dann bräuchte man es tatsächlich nur im Moment. Gib mir meine Lebenssituation. Keine Ahnung, ich habe gerade kein Beispiel. Aber dann würde ich einfach nachschlagen im Stichwortverzeichnis zu Gottes Wort hinten drin. Ne? Guck unter Umgang bei Streit oder so, keine Ahnung. Ne? Dann gucke ich danach, dann steht auf Seite so und so, dann blätter ich da auf, Paragraph so und so, so musst du das machen, fertig und dann kann ich loslegen. Steht da aber nicht. Nicht so in der Form. Wir haben Richtlinien, wir haben einen Rahmen, den wir mit Nachdenken beschäftigen mit dem Wort Gottes und anwenden auf die Situationen umsetzen müssen. Und das ist genau das, was letztendlich den Pharisäern gefehlt hat. Und deshalb sagt Jesus, wenn ihr Gottes Willen nicht besser erfüllt als die Gesetzeslehrer und Pharisäer, die haben bestimmt alle dagestanden, haben ihn angeguckt, haben gesagt, das verstehe ich nicht. Wie meinst du das? Wie soll man das noch besser hinkriegen als die? Das sind die Profis. Und zu entdecken, dass es Jesus um das Herz in der Geschichte geht und nicht um den Buchstaben. Dass es ihm darum geht, wie wende ich es für die Situation in den Lebensalltag an, damit es dem Menschen dient, die Beziehung zu Gott baut und die Beziehung untereinander baut, den Nächsten liebt. Wie wende ich das an? Das muss in die Situation hinein entdeckt werden. Und das haben die Pharisäer verpasst. Anfang tut es natürlich trotz allem, und auch das ist in unserem Gespräch kurz vorgekommen, von dem ich vorhin berichtet habe, Anfang tut es natürlich damit, dass nur derjenige Gottes Wort auch anwenden und interpretieren und leben kann, der es liest. Was wir nicht lesen, wissen wir nicht, kennen wir nicht, können wir auch nicht verstehen und auch nicht umsetzen und anwenden. Das Lesen oder dann Lernen alleine reicht offenbar nicht aus, sondern es geht darum, darüber nachzudenken. Und ich denke auch in dem Bereich immer im Gespräch mit Gott zu sein und hinzuhören und zu fragen, was willst du mir damit sagen? Wie trifft das auf Leben oder Situation zu? Es ist natürlich, lesen wir nicht immer Sachen, die genau auf unsere Alltagssituation aktuell zutreffen. Wir lesen manchmal auch Sachen und lernen davon und irgendwann später kommen wir in eine Lebenssituation, wo wir uns erinnern können an das Wort. Und dann können wir immer noch die Frage stellen, sagen, okay Gott, ich weiß, das steht in deinem Wort. Wie wende ich das jetzt praktisch auf meine Alltagssituation an? Was bedeutet das für mich? Und da bin ich so dankbar, dass wir einen lebendigen Gott haben, der uns seinen Geist gegeben hat, damit wir an der Stelle einfach auch lernen und verstehen können, wie das dann anzuwenden ist. Grundregeln und Richtlinien gibt es ganz klar und die müssen wir auch kennen und wissen und die können wir auch nicht mit, ja, aber Gott hat mir gesagt, vom Tisch fegen. Ich nehme einfach mal als Beispiel den ganz krassen Fall von 10 Gebote und du sollst nicht morden. Ja, also da kann ich nicht hingehen und sagen, ja, aber in dieser Situation, der war so böse zu mir, den muss ich einfach umbringen und ich glaube, dass Gott mir das erlaubt hat. Tut mir leid, ich glaube, da müssen wir deine Ohren mal waschen oder so, deine geistlichen. Ja, ihr versteht, was ich meine. Es gibt so einen Grundrahmen und innerhalb dieses Grundrahmens müssen wir gucken, wie wenden wir für die konkreten Situationen an. Und dazu gehört Wort Gottes lesen und Stück für Stück besser kennen und beten und hinhören. Dazu gehört auch austauschen miteinander. Also wie gesagt, mir hat dieses Gespräch in dieser vergangenen Woche, das hat mich echt herausgefordert, weil wir von ganz unterschiedlichen Standpunkten daran gegangen sind. Und es ist so wichtig, das einfach mal die verschiedenen Standpunkte dazu auch auszutauschen und zu hören. Also auch da haben die Pharisäer und die Rabbiner uns echt einiges voraus, die einfach ihre Gedanken darüber, sei es schriftlich oder dann eben auch oft im Gespräch und in Diskussionen, teilweise dann auch öffentlich, einfach mal kundgetan haben, nicht um Recht zu haben, sondern um voneinander zu lernen. Das finde ich eine geniale Grundhaltung da dran. Also die haben diese Diskussion nicht geführt, so nach dem Motto, mal gucken, wer am Ende gewinnt, Und deshalb findet man auch in diesen Schriften nachher die Position der verschiedenen Rabbiner aufgeschrieben und nicht nur nachher die Wahrheit von dem einen, die am Ende übrig geblieben ist, nachdem sie lang genug diskutiert haben. Sondern einfach mal hinzuhören und zu merken, ja, ich habe meine Vorstellung davon, wie ich es verstehe und wie ich es anwende, aber es gibt auch Leute, die es anders verstehen und anders anwenden. Und wenigstens das mit im Hinterkopf zu haben und mit zu bedenken und auch mit ins Gebet zu nehmen und zu gucken und sagen, ich bin nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich muss nachher nach meinem Wissen, besten Wissen und Gewissen handeln. Die Entscheidung muss ich treffen, die kann auch keiner mir abnehmen. Aber wenigstens andere Meinungen dazu mal gehört haben und bewegt haben und durchdacht haben, ist unheimlich wichtig. Es gibt Themen in christlichen Kreisen, die heiß diskutiert sind, wo es so unterschiedliche Meinungen zu gibt. Manche sind ganz formell, manche sind auch schon relativ theologisch. Einer von den Punkten, ich greife den einfach nochmal auf aus diesem Gespräch, einer von den Punkten war, wie wähle ich Leiterschaft aus, haben wir uns drüber unterhalten. Und da kann man natürlich rangehen und sagen, Leiterschaft muss Vorbild sein. Mit anderen Worten, Leiterschaft, die irgendwo einen Mangel oder eine Schwäche hat, eine Person, die irgendwo Mangel oder Schwäche hat, kann ich nicht als Leiterschaft einsetzen. Ist ein Maßstab, den wir durchaus auch in Gottes Wort finden. Ein hoher Maßstab an Leiterschaft. Und auf der anderen Seite kann ich auch rangehen und sagen, ja, aber wir haben ja auch einen barmherzigen Gott, der uns, wenn Menschen umgekehrt sind und Schwächen und Fehler kennen und das Herz da ist, Gott zu folgen und Menschen zu dienen mit der Begabung, die sie haben, dann kann ich auch Menschen nehmen, die vielleicht neben einem oder anderen Bereich noch Schwächen haben. So, einfach mal so als Beispiel. Das hatten wir so nebeneinander stehen. Und das hat mich nochmal echt herausgefordert, darüber nachzudenken, wie das auszusehen hat, was sinnvoll ist, was gut ist. Was mache ich, wenn ich keinen perfekten Menschen finde? Jetzt mal, ja? So, ihr wisst, was ich meine mit perfekten Menschen. Dass keiner perfekt ist, wissen wir alle. Aber was mache ich dann? Kann ich dann niemanden nehmen? Darf ich einen Kompromiss schließen? Lässt das Wort Gottes das zu? Wie weit darf ich in diesem Kompromiss gehen? Wo ist die Grenze? Gibt es bestimmte Verhaltensweisen, bei denen es nicht geht? Oder gilt es grundsätzlich bei Dingen, die nicht Willen Gottes entsprechen? Gilt es nur bei den Sachen, die sichtbar sind für alle anderen, die öffentlich sind? Oder gilt es auch bei denen, die sonst noch keiner mitgekriegt hat? Wo sind die Grenzen? Versteht ihr? Das ist einfach mal so ein Beispiel aus meinem Lebensalltag, meinem Berufsalltag, sage ich jetzt mal, wo ich dankbar bin, wenn ich mit Menschen im Gespräch bin, die sich mit den gleichen Problematiken beschäftigen und versuchen rauszufinden, wie meint Gottes Wort das? Wie wende ich das Gesetz oder die Richtlinie, das Gebot, was Gottes Wort gegeben hat, wie wende ich das an, damit es Reich Gottes baut, damit es den Menschen dient, damit es dem eigentlichen Gebot, das Jesus zusammenfasst, dient, nämlich Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben wie mich selbst. Und ich denke, jeder von uns hat irgendwie so Bereiche im eigenen Leben oder in den Beziehungen, in denen wir unterwegs sind oder in Gemeinde oder in Verantwortung, wo wir mit diesen Dingen einfach ein Stück auch ringen müssen. Und ich bin total dankbar, dass wir Gemeinde haben, wo wir auch miteinander darüber reden können und ins Gespräch kommen, wo wir ein Gegenüber finden können, auch mal andere Meinungen hören können und deshalb nicht gleich den anderen irgendwie in die Pfanne hauen oder so. Sondern einfach entdecken, wir wollen nicht eine 0815-Lösung haben, sondern wir wollen Gottes Wort, wir wollen seine Motivation und Intention verstehen und daraus mit einem Herzen voller Liebe zu Gott und zu den Menschen sein Reich bauen und das entsprechend anwenden. Und das Ganze mit Barmherzigkeit, auch wenn wir meinen, wir hätten die Antwort. Vielleicht gerade dann. In dem Augenblick, wo man meint, man hat die Antwort und jemand anders hat eine andere Antwort, wird es immer schwierig. wenn man nicht mehr zuhören will oder sagt, du musst das aber so sehen wie ich, sondern einfach mal das auszuhalten, da auch drüber zu reden, voneinander zu lernen und tatsächlich so weit das zu entdecken, dass wir sagen, wir wollen Gottes Willen erfüllen. Und wir bleiben da dran, nicht einfach nur 0815 Gebote und Richtlinien zu nehmen, sondern Gottes Wort auch durch Gottes Geist, durch das Lesen seines Wortes anzuwenden und gut umzusetzen, damit ihm Ehre gegeben wird und sein Reich gebaut wird. Da möchte ich euch Mut zu machen, euch zu einladen, damit unterwegs zu sein, Gottes Wort zu lesen, selber hinzuhören, Gott zu fragen, was willst du mir damit sagen, wie kann ich das anwenden? Und auch ruhig mal mit Geschwistern ins Gespräch zu gehen, zu sagen, hey, wie siehst du das? Ich sehe das so und so. Siehst du das auch so? Was sind andere Gedanken und Möglichkeiten dazu? Es kann uns nur helfen und bereichern. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast, aus dem wir ganz viel lernen dürfen. Und wir danken dir gleichzeitig, dass du uns deinen Geist gegeben hast, der uns in alle Wahrheit leitet. Und der uns hilft, die Dinge anzuwenden und praktisch werden zu lassen in unserem Alltag. Schenk uns Gnade, Herr, dein Reden zu hören, dein Wort zu verstehen. Öffne unsere Augen und Ohren dafür, wie du dir das gedacht hast, was du damit bezweckst und willst. Lass uns das immer als Richtlinie im Herzen und in Gedanken behalten, dass es darum geht, dich zu lieben und unseren Nächsten zu lieben. Menschen zu dienen, wenn wir leiden. Da sind so viele Dinge in deinem Wort, die wir einfach noch lernen wollen und lernen müssen. Wir wollen deine Schüler sein, Herr. Nichts anderes heißt das Wort Jünger, ja. Wir wollen dir nachfolgen und danken dir dafür, dass du uns Stück für Stück da drin leitest und begleitest. Amen.